Ich will mal versuchen, den Dukka-Sack jetzt zuzubinden. Ich habe mir das Stichwort gegeben unter dem Strich. Das heißt, was können wir als Gesamtresümee dieses Wochenendes festhalten, inhaltlich? Ich meine, wenn es nur um manifestes Dukkha ginge, wären wir alle Experten. Weil wir haben als Kind schon Bauchweh gehabt oder haben schlechte Noten gehabt oder was wir zu Weihnachten gekriegt haben, hat uns nicht gefallen oder wir haben das, was wir wollten, nicht gekriegt. All das. Und im Laufe unserer Zeit des Älterwerdens und Erwachsenwerdens haben wir immer mehr Formen auch von Dukkha als Erfahrung gehabt. Und trotzdem sind wir nicht wirklich fit im Verständnis und im Erkennen, um was es bei Dukkha wirklich geht, weil uns die subtileren Formen nicht wahrnehmbar sind und die ganz feinen Dinge überhaupt nicht bekannt sind. Wir haben nicht den rechten Begriff von dem, was Dukkha ist, und es muss eigentlich ein Erwachter kommen, der dieses Phänomen bis in die letzten tiefsten Verästelungen hinein durchschaut. Und das hat der Erwachte mit seinen großen Blöcken der drei Dukkata gemacht und hat festgestellt, dass wo Leben ist, was wir so als Leben verstehen, wo Existenz ist, dass da immer Dukkha ist, wenigstens eine Form lässt sich nie ausradieren und das ist gerade die Erscheinung, die Dinge vergehen. Sie bleiben nicht, wie Parinama Dukkata. Und deshalb ist seine Gesamtbilanz, ich will das ein bisschen flapsig sagen, alle Erscheinungen sind Schrott. Das ist ein bisschen mal einfach gesagt. Der Erwachte drückt das viel zärter und viel vornehmer aus. Er sagt, Sabbe Tama Nalang Abhinivesaya. Wir kennen das von Neumann. Kein Ding ist der Mühe wert. Das ist so die Standardübersetzung. Und andere sagen, alle Dinge sind ungeeignet, sich dabei niederzulassen. Oder alle Dinge sind ungeeignet, sie zu lieben oder festzuhalten. Alle Dinge sind nicht des Anklammerns wert. Oder alle Dinge sind unbewohnbar. Immer dasselbe gemeint in anderen Ausdrücken, dass das, was uns begegnet, nicht das ist, was wir eigentlich brauchen und ersehnen. Und dabei sehen wir, dass die Übersetzung des Wortes Dukkha mit Leiden im Grunde irreführend ist. Weil das Wort assoziiert immer nur Aua, Aua, Aua. Also das, wo es wirklich manifest, direkt, unmittelbar, deutlich wehtut. Aber wir haben ja gerade gesehen, dass das nicht gemeint ist oder nicht nur gemeint ist. Natürlich ist manifester Schmerz Teil von Dukkha. Aber Dukkha ist eben viel, viel, viel mehr. Es meint alles, was unzulänglich ist, alles, was nicht wirklich befriedigend ist, alles, was nicht ausreicht, was unvollkommen ist, wo irgendwas fehlt, was unzulänglich ist. Das meint Dukkha. Und wenn man das versteht, dann greift dieser Satz, den wir vorhin hier gelesen haben, raus hier. Das ist die Konsequenz. Ein Haus, das brennt und nicht zu löschen ist, ist der Punkt. Muss man verlassen, um sich zu retten. Könnte man das Haus verlassen oder bräuchte man es nicht zu verlassen, wenn man es löschen könnte, wäre alles okay. Aber das Haus lässt sich nicht löschen. Ja? Also Dukkha ist ein Phänomen, das im, nennt es immer System von Existenz, immanent ist, was dazugehört und was sich nicht aussortieren lässt. Das ist mit Dasein gegeben. Das lässt sich nur sozusagen im Gesamtpaket haben. Und das ist der Grund, warum der Buddha aus seiner Gesamtbilanz den Mönchen folgende Frage stellt, beziehungsweise sie sozusagen animiert, in eine Richtung zu denken. Nunmehr aber, ihr Mönche, habt ihr wohl Grund genug, Widerwillen zu fassen gegen alle Gestaltungen, habt Ursache genug, gegen sie gleichgültig zu werden, habt Ursache genug, sich von ihnen loszulösen. Wobei hier die Übersetzung von Geiger nicht so ganz glücklich ist, wenn er sagt, Widerwillen zu fassen, dann klingt das wie so eine negative Emotion, so eine Aversion. Weg damit. Aber das funktioniert ja nicht. Ja? Wenn man etwas weghaben will, hasst, dann bindet man sich ja gerade dran. Also gemeint ist einfach, im Pali steht Nibbindati, nichts mehr finden. Nichts mehr dran finden. Wenn man sieht, deutlich erkennt, dass etwas nichts taugt, da muss man sich nicht groß extra noch loslösen. Dann weiß man, das ist nichts, das bringt mir nichts, dann tue ich es beiseite. Und wenn er sagt, gleichgültig werden, dann meint es auch nicht so ein dumpfes, naja, ist mir halt alles egal, ist eh alles eins. Sondern gleichgültig, ist eine gleiche Gültigkeit, nämlich Dukkha, bringt nichts. Das Interesse hört von selbst auf, in dem Maße, wie man die Eigenheiten der Dinge erkennt. Da muss man nicht nochmal extra große Aktionen starten. Wenn ich die Dinge durchschaue und ihren wahren Wesenskern sehe, dann distanziere ich mich automatisch. Also nochmal zu dem Punkt, ist denn die Buddha-Lehre jetzt pessimistisch? Nein, ich sage nein. Denn was hier beschrieben ist, ist ja nichts Ausgedachtes. Der Buddha war jetzt nicht ein Miesepeter, der sich eine schlimme Theorie ausgedacht hat und die verbreitet hat, sondern hat hingeguckt und hat gesehen, so ist es. Und was er gesehen hat, hat er weitergegeben. Und er hatte zugesagt, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, dass ich jetzt feststelle, alles taucht nichts. Sondern das ist gerade der Ausgangspunkt für die Lösung der Daseinsproblematik. Und das ist wiedergegeben sehr schön, zusammengefasst in Dhammapada Vers 287, nein, 78. Leidvoll ist jede Daseinsform, wenn das mit Einsicht man erkennt, dann löst man sich vom Leiden los. Dies ist der Weg zur Reinheit. Also da ist es deutlich gesagt, dass das nur ein Einstieg ist, zu betrachten, wie die Dinge tatsächlich sind. Und wenn man sie betrachtet, geht die Sache erst richtig los. Und so kann man auch den programmatischen Kernsatz des Erwachten richtig verstehen. Ich habe den zweimal sicher schon zitiert. Nur eines lehre ich, das Leiden und diese Überwindung. Ich lehre nicht, dass wir uns darin suhlen, dass wir uns da jetzt heimisch machen oder dass wir uns da jetzt ereifern dran, sondern ich lehre Dukkha und das Ende von Dukkha. Und was wir dieses Wochenende gemacht haben, das habe ich auch ein paar Mal gesagt, wir haben uns eben konzentriert auf die erste Wahrheit. Wir haben Dukkha näher untersucht, die verschiedenen Eigenschaften uns klar gemacht. Aber wir haben sozusagen den großen Rest der buddhistischen Lehren nicht angeschaut. Aber, denke ich, ist uns klar geworden, dass diese Lehre des Erwachten nur einen Sinn hat. Sie hat eine emanzipatorische Qualität. Sie will frei machen von dem, was wir vorfinden. Und deshalb lehrt der Buddha vier heilende Wahrheiten oder vier elften Wahrheiten. Die Beschreibung dessen, was vorgefunden wird, das haben wir jetzt lange genug gehört. Die Ursachen, wo es herkommt, was sind die Bedingungen, dass sich das Ganze fortsetzt. Die Frage, gibt es eine Alternative, gibt es eine Möglichkeit raus, gibt es etwas anderes? Klammer, ja. Und viertens, wie kommt man dahin? Das ist das, was man so die buddhistische Praxis nennt. Wie kann man das Ganze auch realisieren? Wie kann man Freiheit realisieren? Und diese drei anderen Wahrheiten seien nur mal kurz angerissen, dass wir das auch mal zur Abrundung im Kopf haben. Zweite Wahrheit des Buddha fragt nach den Ursachen. Warum ist das Ganze? Wo kommt es her? Da gibt es mehrere gleichwertige Antworten, je nachdem, wie man das am besten fasst, was einem zu Gemüte steht. Die eine Antwort ist, Dukkha entsteht durch Tanha, durch Durst, durch Verlangen. Man will etwas sein, man will etwas haben. Und nur wo Anstreben ist, gibt es Frustration, weil man es nicht kriegt. Oder wenn man es kriegt, gibt es Frustration, weil man es irgendwann verliert. Und Tanha, Durst, ist sozusagen die manifeste, sichtbare Seite der Herzensqualität, Anziehung und Abstoßung, mögen und nicht mögen, Gier und Hass. Die zweite Antwort ist Unwissenheit, Nichtwissen, Ahnungslosigkeit, weil wir fern sind, die Realität zu erkennen, so wie sie ist. Moha, die Verblendung, Unwissenheit ist die manifeste Seite der Herzensqualität Moha, nicht das verblendet Sehen oder Nichtsehen der Realität. Und weil wir die Dinge nicht in ihrem Wesen erkennen, kommen wir auf die dumme Idee, das eine zu mögen und das andere nicht zu mögen. Das sind wir im Kreislauf geschlossen. Und es gibt eine dritte Antwort, das sind die Asavas, die Beeinflussbarkeit. Das ist, wenn man so will, die tiefste Antwort, die der Buddha auch zum Schluss in der Nacht des Erwachens gefunden hat. Dass die ganze Leidenssituation deshalb zustande kommt, weil wir verletzbar sind, weil wir irritierbar sind, weil wir Schwachstellen haben. Und diese Schwachstellen ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Begehren auf der einen Seite, Abwehr auf der anderen Seite und das Nichtwesen der Gesamtsituation. Wenn man das erkannt hat, und das war ja eine der Riesenaufgaben, die der Buddha bewältigt hat, dieses zu erkennen, den Zusammenhang zu sehen, dann hat man auch schon den Schlüssel zur Freiheit in der Hand. Wenn alle Dinge bedingt sind, dann ist Leiden bedingt. Wenn man die Bedingungen kennt, dann kann man sie aufheben, kann sie verändern und dann bleibt, das wie sie vereinfacht ausgedrückt, Freiheit übrig. Ja, wenn man alles, was Dukkha beinhaltet, beiseite tut, alle Bedingungen aufhebt, dann bleibt Freiheit übrig, das nennt der Buddha ja, Nirvana, das Verlöschen von Begehren, von Aversion und von Verblendung. Und das ist zugleich das höchste Ziel der buddhistischen Praxis. Und ich habe am Eingangsabend ein paar Worte genannt, wie der Erwachte inhaltlich beschreibt, was eigentlich gar nicht zu beschreiben ist, weil es jenseits alles Bedingten und Gewordenen ist. Nennen wir das Frieden, nennen wir das Sicherheit, nennen wir das Leidfreiheit, wie auch immer. Bleibt der dritte, nein, das ist schon die vierte Wahrheit, sind wir ja schon. Wie erreicht man das Ganze? Und das ist andererseits auch die Genialität des Erwachten, dass er uns nicht nur ein hohes Ideal zeigt und sagt, da ist es, seht mal zu, wie er hinkommt. Irgendwie wird es schon gehen. Sondern er zeigt sehr präzise einen Weg auf, wie man von hier nach dort kommt, wie man von der Dukkha-Situation in die Freiheit von Dukkha kommt. Das ist der edle achtfache Pfad. In den drei Blöcken richtiges Verständnis, ethische Fundierung, innere Sammlung, die den Geist so klar macht auf Dauer, so klar macht, dass wir die Dinge genau so sehen, wie sie der Buddha gesehen hat. Und dann alles, was an Übel, an Bedrängnis und Enge in uns ist, abfällt. Das ist ein längerer Gang. Wer sich wirklich tief verstrickt hat, der braucht lange, um alle Knötchen und alle Fesseln wieder aufzulösen. Wer sich lange verlaufen hat, muss entsprechend auch wieder lange zurückgehen. Aber das ist im Grunde wurscht, weil es keine Alternative dazu gibt. Die einzige Alternative wäre, in der Dukkha-Situation zu verbleiben. Also endlos in dieser Schleife, in dieser Endlosschleife, sich immer wieder zu bewegen und nie rauszukommen. Und wenn man das sieht, dann nimmt man den Weg auf sich, der herausgeht, weil der sehr viel weniger Mühe macht, als endlos das Ganze fortzusetzen. Wobei, und das ist noch ein tröstlicher Satz, wir müssen nicht unendlich lange warten, bis es besser wird. Ja, also es ist nicht so, dass Dukkha, 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 Dukkha ist in Massivität und irgendwann geht die Gefängnistür auf, sondern es ist so, dass Dukkha im Laufe unserer Praxis auch immer mehr abnimmt. Ja. Schon auf der Basis der ethischen Fundierung ist es ja so, dass Fortexistenz schon leichter, angenehmer und heller wird und dass mit fortschreitender innerer Läuterung und Erhellung auch Dukkha immer schwächer und schwächer und immer weniger wird. Das heißt, der Weg selbst ist schon ein Weg, der immer leichter zu gehen ist, wo Dukkha immer nur zärter und leichter zu ertragen ist. Und es braucht eigentlich nur die genötige Ausdauer und die Klarheit, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren, dass man irgendwann mal sagen kann, ja, Dukkha ist etwas, was in meiner Erinnerung noch da ist, aber ansonsten überwunden ist. So viel von mir zum Thema Dukkha. Ich will aber einen Nachsatz noch generell machen. Allgemeine Nachbemerkung. Und die hängt damit zusammen, dass ich in diesem Jahr ein Jubiläum habe. Ich habe in diesem Jahr ein 40-jähriges Jubiläum, weil ich im Jahre 1979 irgendwann zu mir gesagt habe, Alfred, du bist ja eigentlich Buddhist. Da habe ich mich entschieden, jawohl, das bist du. Und dann musst du das auch jetzt entsprechend studieren und musst da weitermachen und, und. Und im Laufe der 40 Jahre habe ich manches verstanden und manches gesehen und manches gemacht. Und eines ist mir dabei besonders klar geworden, wie vorläufig das eigene Verständnis von Dhamma ist. Es ist 40 Jahre immer Verständnis als vorläufiges gewesen, das habe ich nur nicht gewusst. Weil in den ersten Jahren war mir relativ klar, ah ja, das ist, was der Buddha lehrt, ja, habe ich verstanden. Und 10 Jahre später habe ich wieder gedacht, ja, hast du es verstanden? Und so ging das fort bis heute. Ja. Ich habe gedacht, jetzt hast du es verstanden. Aber ich habe immer auch gleich gemerkt, wie vorläufig das ist. Und das wäre ja meine Sache, wenn ich nicht über Dhamma auch reden würde. Und deshalb sage ich das jetzt mal dazu. Und ich habe schon gedacht, das müsste man eigentlich nach jedem Vortrag dazu sagen. Leute, was ihr gehört habt, ist es alles noch nicht. Das ist nur eine Bestandsaufnahme, die für den Moment gilt. Es ist vorläufig. Es geht weiter und im nächsten Jahr sieht es schon wieder anders aus. In 10 Jahren nochmal anders. Ja. Das will ich hier betonen, dass wir keine falschen Vorstellungen haben, nach dem Motto, naja, nach dem Wochenende haben wir so ein bisschen eine Ahnung, was Dukkha ist. Eine Ahnung haben wir, aber Dukkha ist nochmal anders, als ich das euch dargestellt habe. Und deshalb verweise ich immer auf die Lehrreden. Ja? Das ist meine Autorität und es ist gut, wenn das auch eure Autorität ist. Und was immer es so an Vermittlungen geben mag, ist hilfreich. Mag hilfreich sein, aber hat noch die Ecken und Kanten, die halt individuell mit den Schwächen der Vortragenden verbunden sind. Das sozusagen als Warnung, vieles relativ zu nehmen und zu wissen, nicht Erkanntes werde ich erkennen. Das ist ja so eine Beruhigung, die der Buddha mit auf den Weg gibt. Macht euch keinen Kopf, wenn nicht alles jetzt schon klar ist und verstanden ist. Im Laufe des Weitergehens auf dem Weg werden sich die Dinge entweder zeigen, wie sie sind, oder erkannt werden, dass man das gar nicht alles wissen muss. So, das ist meine letzte Botschaft für heute. Und dann seid ihr wieder dran. Wir haben jetzt noch so eine Generalaussprache, wo alles nochmal angetippt werden kann, was im Laufe der 2 Tage aufgekommen ist, in uns nicht ausgesprochen, nicht beantwortet ist. Da steht jetzt die Möglichkeit. Und nachher machen wir nochmal so eine Gesamtbilanz, wie was das Seminar als solches macht.